Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender Radio X, richtige Uhrzeit, richtiger Monatstag, muss man sagen, vierter Freitag im Monat, 16 bis 17 Uhr, Umweltmagazin mit der Greenpeace-Gruppe Frankfurt. Wir wollen uns heute mal auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen, aber zumindest mal die Lorbeeren erwähnen, die Grenze, die wir uns selber geflochten haben und hoffentlich andere für uns auch. Es geht darum, dass wir jetzt einen Jahresrückblick machen, was 2017 bei uns so auf dem Programm stand, wo wir aktiv waren. Es gibt da die verschiedensten Arbeitsgruppen, die wir haben, die zum einen das Thema Wald bearbeiten. Wir haben Lebensmittel-Landwirtschaftsarbeitsgruppe, Energie-Klima. Wir arbeiten zu den Freihandelsabkommen TTIP, CETA, JEFTA und. Und wir haben noch den Arbeitsbereich, die Arbeitsgruppe der Meere. Und was da jeweils passiert ist dieses Jahr, wollen wir euch ein bisschen näher bringen, vermitteln, einen Überblick geben. Viele der Themen, das werde ich am Schluss auch nochmal sagen, werden uns sicher auch nächstes Jahr oder wahrscheinlich auch noch drüber hinaus verfolgen, die wir bearbeiten können, müssen, dürfen. Und prall, wie das ganze Jahr 2017 war, wird auch unsere Sendung sein. Ich hoffe, wir bekommen das alles unter. Ich habe heute Gäste im Studio. Das ist einmal für die Wald AG der Peter Wendt. Hallo Peter.
Hallo.
Dann habe ich für die Lebensmittellandwirtschaft AG die Yvonne Puder. Hallo Yvonne, schönen guten Tag. Und wenn alles gut geht, kommt noch die Eva Walter zu uns zur TTIP-CETA-Freihandelsgeschichte. Einsteigen wollen wir mit dem Thema Wald. Unter dem Motto, alte Buchenwälder brauchen Schutz, war Greenpeace dieses Jahr unterwegs. Da wollen wir jetzt erst drauf eingehen ein bisschen. Auf natürliche Weise, unter natürlichen Umständen wäre rund zwei Drittel unseres Landes von Buchen bedeckt, also von Buchenwäldern. Und diese alten und natürlich gewachsenen Wälder haben eine enorme Artenvielfalt. Es sind um die 6000 Tierarten, die da unterwegs sind oder wären, besser gesagt, zum Teil auch zum Glück noch sind. Zum Beispiel der Schwarzstorch gehört dazu, die Wildkatze, die Bechsteinfledermaus und viele andere auch noch, von Pflanzen mal ganz zu schweigen. Die UNESCO, also das ist die, die UN-Organisation, hat 2011 fünf deutsche Buchenwaldgebiete als Weltnaturerbe ausgewiesen oder ausgezeichnet. Und allerdings ist es eben so, dass nur 1% des Waldes hier in Deutschland unter Schutz steht, wobei rund die Hälfte der Wälder im öffentlichen Besitz sind, sprich Bund, Länder und Kommunen. Frankfurt hat ja auch einen wunderschönen Stadtwald, der, soweit ich weiß, der größte oder zumindest einer der größten im öffentlichen Besitz befindlichen Wälder ist. Die Forderung von Greenpeace, nachdem das ja, was ich gerade sagte, von der Zahl her noch nicht so berauschend ist, dass eben 2020 10% der öffentlichen Wälder rechtlich verbindlich aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Und jetzt unterbreche ich kurz mein Staccato und begrüße die Eva Walter, die jetzt gerade eingetrudelt ist.
Hallo, grüß euch.
Sie wird uns nachher, wie gesagt, über die Freihandelsabkommen informieren. Ja, weiter zum Thema Wald. Die Wälder speichern fast die Hälfte des an Land gebundenen Kohlenstoffs. Und unser Fokus lag dieses Jahr oder auch in den zurückliegenden Jahren schon ein bisschen auf den Spessart. Und 2012 hat Greenpeace da eine Kartierung vorgenommen von diesen alten, wertvollen Laubenwäldern. Brennendes Thema ist da in der Richtung die Einrichtung von einem Nationalpark Spessart. Und der Nationalpark Spessart wäre neben dem Bayerischen Wald und dem Berchtesgadener Land die dritte Nationalparkregion in Bayern. In dem Nationalpark bleibt die Natur eben auf großen Flächen sich selbst überlassen. Also das wären in dem Fall rund 10.000 Hektar des Bayerischen Spessart und das wären circa 10% der dortigen Waldfläche, wovon 75% dieser 10.000 Hektar eben von der Forstersäge geschützt werden sollen. Es gibt eine Bürgerbewegung, Freunde des Spessart, die sich als Ziel einen Nationalpark im Spessart gesetzt haben, damit eben dort die Natur- und Artenvielfalt sich entwickeln kann, Mann und Frau besser wandern, die Natur besser genießen können, Buchen, Eichen, andere Bäume wieder richtig alt werden können. Das Holzrecht soll entgegen anderer Behauptungen erhalten bleiben, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Die Tourismusregion soll da gestärkt werden und für die Kinder wird, oder unsere Kinder soll es eine bessere Zukunft ermöglichen. Ich war dieses Jahr auf meinem Weg, auf meinem Urlaubsfahrt am Main entlang, also das Urlaubsziel war Kroatien, in Karlstadt und bin dann aus allen Wolken gefallen, als ich den Peter Wendt dort getroffen habe, der für Greenpeace dort unterwegs war. Und im Mai, Juni war das, da haben eben Greenpeace-Ehrenamtliche in verschiedenen Orten Werbung gemacht für die Einrichtung dieses Nationalparks. Jetzt, Peter, an dich die Frage, was habt ihr denn da gemacht genau?
Ja, wir haben die Bürger aufgeklärt mit Informationszetteln und
ja, immer mit der Ruhe. Der Peter ist jetzt erstmal da, ist schon ein bisschen nervös. Das legt sich im Laufe der Sendung.
Ja, also wir haben die Leute informiert über die Notwendigkeit eines Nationalparks. Die Leute, es gibt einige, die stellen Behauptungen auf, die einfach so nicht stimmen. Es ist nicht fest. Es soll kein Wald. Das Holzrecht soll nicht eingeschränkt werden.
Also die Holzrecht bedeutet die Entnahme von Holz aus dem Wald.
Also von auf dem Boden liegendem Holz. Und das Holz ist, damit man im Winter heizen kann. Das soll jeweils sowieso nicht eingeschränkt werden. 75% des geschützten Waldes soll so belassen werden wie unberührt gelassen werden, während die 25% rundherum um den Schutzwald, das ist die sogenannte Managementzone, da kann Holz herausgenommen werden. Nicht nur das, die Managementzone, da können die Leute auch, wenn zu viel Wildschweine da sind, können die auch geschossen werden.
Also das Jagdrecht wird da nicht rigoros eingeschränkt in dem Nationalpark?
Genau, da ist der Schutz nicht rigoros. Der ist nur im Zentrum und das Betreten des Waldes, auch des geschützten Waldes, ist nicht verboten, ist sogar erwünscht. Es gibt da ja Wege, da kann man spazieren gehen. Man muss nicht unbedingt vom Weg runtergehen, aber es ist auch nicht verboten.
Also so ein Nationalpark würde ja jetzt auch ein Stück weit den Tourismus fördern.
Aber ganz genau. Das heißt, wenn man jetzt glaubt, es würden Förster wegfallen oder deren die Arbeit wegfallen, das macht sein. Aber andersrum braucht man auch wiederum Förster, um Leute, die den Wald besuchen wollen, befragen kann, wie was im Wald los ist und die Umstände, was im Wald heute noch alles los ist. Und was da lebt, was da nicht lebt. Und vor allen Dingen soll da vor allen Dingen ja auch sich wieder das entwickeln, was früher da schon mal gelebt hat in dem Wald. Denn wenn man beigeht, den Wald abholzt und Fichten pflanzt, dann hat man keinen natürlichen Wald mehr. Dann ist das so ähnlich, wie als wenn man irgendwo auf dem Feld irgendwelche,
Das wäre offenes Gelände, oder?
Das wäre offenes Gelände. Man kann da sicherlich wieder Fichten hinpflanzen, aber man kann auch sicherlich, ähnlich wie man das auf dem normalen Feld macht, indem man Weizen und Mais pflanzt, das kann man auch mit dem Wald machen, indem man Fichten so pflanzt. Und das ist natürlich kein natürlicher Wald mehr. Und damit stirbt der Wald allmählich aus.
Ich hatte am Anfang ja erwähnt, dass ihr da, dass Greenpeace da mit Ehrenamtlichen unterwegs war. Du warst ja, wie gesagt, da auch dort. Wie lange warst du denn unterwegs und woher kamen diese Ehrenamtlichen? Waren das jetzt nur Frankfurterinnen oder waren das bundesweite Ehrenamtliche? Wie sieht das aus, die Zusammensetzung?
Ja gut, also ich kam von Frankfurt und habe mich getroffen mit Leuten, mit den Freunden des Spessarts und Greenpeace-Leuten aus Bayern. Und wir haben dann auf einem Zeltplatz in Lohr haben wir übernachtet.
Lohr am Main.
Lohr am Main, ja. Und da haben wir übernachtet und von dort aus sind wir dann losgezogen und haben versucht, die Leute zu informieren. Und indem wir Informationszettel verteilt haben und wenn Fragen waren, haben wir versucht, die zu beantworten.
Also ihr wart da in mehreren Orten unterwegs, wie ja vorher sagte, wir sind uns da ja in Karlstadt begegnet. Wir waren beide etwas erstaunt, ob der Tatsache so weit von zu Hause.
Ja.
Also ihr wart da in mehreren Orten dort in der Region unterwegs, oder?
Ja, natürlich. Erstmal die größeren Orte am Main. Und sicherlich auch einige kleinere Orte, die ja in dem Schutz, vorgesehenen Schutzgebiet gibt es ja gar keine Orte. Die gibt es ja nur am Rand von diesem Schutzgebiet. Das heißt also, es muss sich gar keiner beschweren, dass er irgendwelche Behinderung hat, weil er ja gar nicht in dem Wald drin ist, nicht drin wohnt.
Wie war denn die Resonanz in der Bevölkerung auf euer Anliegen, auf eure Gegenwart, sage ich jetzt mal? Du hast schon erwähnt, es gibt eine Bürgerinitiative, die heißt Freunde des Spessarts. Wenn es euch am Radio jetzt interessiert, euch da ein bisschen mehr zu informieren, könnt ihr da nachschauen. Freunde-des-spessart.de, da gibt es auch weitere Informationen. Ihr habt mit denen dann auch zusammen diese Stände, Infostände gemacht. Habt ihr Kontakt gehabt zu denen?
Ja, mit denen zusammen haben wir das gemacht. Die Informationsstände.
Okay. Es gibt ja auch einen ziemlich massiven Widerstand gegen die Einrichtung vom Spessart als Nationalpark. Da werden dann andere Regionen wieder in Position gebracht. Unserer Ansicht nach ist der Spessart geeigneter als die anderen. Wie sind die Argumente derer, die gegen diesen Nationalpark sich aussprechen und welche sind eigentlich Argumente pro Nationalpark besser?
Also die sich dagegen aussprechen, sind im Wesentlichen die Bürger, die in der Nähe des Spessarts wohnen. Und im Spessart gibt es seit einigen Jahrhunderten, weil die Leute im Spessart sehr arm sind, dürfen die aus dem Spessart Holz vom Boden aufsammeln, um damit im Winter ihre Wohnung zu heizen. Und diese Leute befürchten, dass das damit zu Ende sein wird. Ist aber nicht vorgesehen, denn wie ich vorhin schon sagte, es gibt einen sogenannten Managementbereich, wo also die 25% der Gesamtfläche um den Wald herum wird als Managementbereich bezeichnet und da wird dann als Management auch betrachtet, wenn man sein Holz da rausholen will. Und das heißt also, und gut, ich gehe ja nicht davon aus, dass das der Grund ist, warum die dagegen sind. Es sind auch noch andere Leute da, die meinen, sie können da Holz schlagen und auch Sägewerke. Gut, es gibt auch andere Leute, die meinen, sie sind Jäger und könnten dann nicht mehr jagen. Gut, in den Zentralbereich, also in den Schutzbereich, wird wohl nicht mehr gejagt werden können. Es wird gejagt werden können in dem Managementbereich.
Ja, wir können dieses Thema jetzt nicht ganz so intensiv oder ganz so sehr vertiefen, weil wir auch noch andere Sachen haben. Aber es sollte euch am Radio jetzt mal ein bisschen Überblick geben. Einerseits über unsere Aktivitäten in der Wald AG und natürlich auch ganz speziell zu dem Thema Nationalpark Spessart. Was natürlich auch ein ziemlicher Reiz wäre, unter touristischen Gesichtspunkten so einen Nationalpark einzurichten. Es hat die ganzen Nationalparks, die es gibt, gibt es Untersuchungen, Studien, dass die eine sehr positive Entwicklung mit sich bringen, auch für die Bevölkerung vor Ort. Peter, du wirst wahrscheinlich weiter da aktiv bleiben, also herzlichen Dank mal für deinen kurzen Statement hier und bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt mal einen radikalen Schnitt, es wird heute in der Sendung nicht ausbleiben. Yvonne, wir wollen jetzt mit dir mal über die Lebensmittel-Landwirtschafts-AG reden, wobei Lebensmittel und Landwirtschaft das Ganze ein bisschen arg einengt. Wir haben nämlich auch andere Themen und da Stichwort: Was habt ihr dieses Jahr gemacht? Mir fällt auch dazu ein Repair-Café.
Genau, wir hatten auch so Schulungen angeboten. Unter anderem ist ein Repair-Café auch dafür gut, dass die Leute mit ihren kaputten Smartphones hingehen. Und dort sind fachkundige Ehrenamtliche. Und die haben das entsprechende Werkzeug dazu und können auch Tipps geben zu entsprechenden Videos. Und dann kann man das sozusagen selbst reparieren. Man muss natürlich vielleicht vorher noch sich Ersatzstücke oder Ersatzteile vorher bestellt haben und dann kann man das selbst reparieren. Natürlich in eigener Verantwortung und wir von Greenpeace, wir unterstützen das sehr. Wir haben deswegen auch diese Schulung durchgeführt und wir bieten das auch deutschlandweit zumindest auch an. Und
also die Idee dahinter ist letztendlich weiter nutzen, trotz Defekt und statt neu, gleich wieder neu zu kaufen.
Genau, man sollte es nicht gleich wegschmeißen, man sollte erst mal schauen, was ist eigentlich kaputt, kann man es reparieren. Gerade ein kaputtes Display zum Beispiel, das kann man problemlos austauschen.
Weiteres Thema war, was auch schon länger, also das läuft dann schon länger, diese Kampagne, die Detox-Kampagne, was verbirgt sich da dahinter?
Genau, die läuft schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine, also die großen Handelsmarken oder aus der Bekleidungs- und Textilindustrie geben eine Selbstverpflichtungserklärung ab. Da wird im Prinzip mit uns zusammen ein Aktionsplan und auch ein Zeitplan zusammengestellt, wie man die Produktion der Kleidung entgiftet, so Schritt für Schritt. Und das soll natürlich auch, unser Ziel ist, dass es natürlich völlig entgiftet wird, dass die Kleidungsstücke keine Gifte mehr enthalten, dass es fair produziert wird, komplett umweltfreundlich produziert wird, dass auch weniger produziert wird, weil wir haben mittlerweile so viele Kleidung im Umlauf, so eine riesige Bekleidungsmaschinerie, dass wir gar nicht mehr wissen, mit der Kleidung wohin. Wir müssen ja auch daran denken, dass wir die Ressourcen schonen müssen, die wir damit verbrauchen. Und man muss nicht ständig immer neue Kleidung kaufen. Man kann auch schauen, dass man kaputte Kleidung repariert, dass man die einfach länger mal trägt, dass man das irgendwie ein bisschen verschönert, also upcycelt, einfach zweckentfremden aus einer Hose, vielleicht einen Rucksack nähen. Man kann es natürlich auch tauschen, verschenken. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man Kleidung, die man vielleicht nicht mehr braucht, weitergeben kann, ohne die natürlich wegzuschmeißen.
Ja, da kommen wir gleich auf den nächsten Punkt. Ihr habt zweimal dieses Jahr eine Kleidertauschparty organisiert. Ich weiß, es schien ein Erfolg zu sein. Mich haben Leute nach der ersten irgendwann ein paar Monate später darauf angesprochen. Wann macht ihr denn das wieder? Macht ihr das wieder? Was war denn da los?
Also wir hatten am 1. April und am 14. Oktober im Saalbau im Südbahnhof die Kleidertauschpartys organisiert. Und es waren 200 bis 300 tauschwillige Leute gekommen, Besucher gekommen und wir haben da auch sehr viel Kleider getauscht, also mindestens 1000 Textilien wurden getauscht und das ist natürlich, also es fand sehr hohen Zuspruch, die Leute waren begeistert, weil es ist im Prinzip 100%iges Recycling, so eine Art wie kostenlose Shoppingtour und viele fragen nach, na, wann gibt's denn die nächste und wir werden voraussichtlich jetzt im Frühjahr 2018 wieder eine Kleidertauschparty machen.
Also Eintrittspreiskarte war
0 Cent sozusagen.
Bitte?
Man muss 0 Cent. Man kann natürlich bis zu 5 Textilien mitbringen oder auch Accessoires und kann natürlich unbegrenzt viel wieder mitnehmen, was einem gefällt.
Also soweit ich es in Erinnerung habe, war es auch recht lebhaft, das Ganze. Und war ja eine spannende Geschichte, oder?
Ja, also auf alle Fälle gibt es ja auch so einen Peak, also wo ganz viele Besucher kommen. Also man wird ja erstmal, muss man die Kleidung ja sammeln, die getauscht werden soll bei der Kleiderannahme. Und wenn es dann zum eigentlichen Kleidertausch kommt, dann warten natürlich die Leute direkt und wollen natürlich sofort lostauschen und schielen schon so zu diesen ganzen gesammelten Kleidungsstücken, um da sich schon was zu erspähen, was dann hinterher gleich anprobiert werden kann. Aber es hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht. So wie auch für uns, als auch für alle Besucher. Alle gingen mit einem Lächeln sozusagen raus und haben sich gefreut über ihre neuen Textilien.
Also das Ambiente dort in dem Saal, in der Saalbau vom Südbahnhof passt da ganz gut zu so einer Geschichte. Aber euer Schwerpunkt in den letzten Monaten war jetzt die sogenannte Fleischkampagne. Worum geht's da und was waren die Beweggründe für Greenpeace, sowas anzuleiern, anzustoßen?
Also Greenpeace hatte im Prinzip ein Kursbuch Agrarwende erstellt. Dort wurde auch nochmal gezeigt und auch erforscht, was die Umweltprobleme und Klimawandel verursacht. Unter anderem ist auch mitverantwortlich, dass die konventionelle Landwirtschaft sozusagen mit dazu beiträgt in hohem Maße, dass eben die Artenvielfalt verschwindet, dass das Klima sozusagen sich auch verändert und Wasser wird verschmutzt, die Böden werden sozusagen sehr beeinträchtigt und auch die Luft wird dementsprechend belastet. Wir versuchen als großes Ziel 1,5 Grad Klimaerwärmung einzuhalten, nicht, dass es noch höher ansteigt. Das kann man nur schaffen, wenn man generell die Reduktion von Fleisch, wenn man die Fleischproduktion und auch den Fleischkonsum um mindestens 50% weltweit reduziert. Weil wenn man natürlich wenn wir mehr verbrauchen, also an Ressourcen für die Erstellung, also für die Erzeugung von Fleischprodukten, für die Haltung der Nutztiere und am Ende auch, um halt das alles konsumieren zu können, dann würde einfach aufgrund der konventionellen Landwirtschaft, die wir da weiterhin betreiben und noch im stärkeren Maße betreiben, würden wir das Ganze noch alles noch verschlimmern. Und deswegen möchten wir, oder richtet sich natürlich auch, oder sprechen wir verschiedene Zielgruppen auch an, weil an bestimmten Punkten können wir dahingehend auch was verändern. Einerseits, dass wir auch an die Politik treten, dass da strengere Regulierungen sozusagen beschlossen werden, dass es eine Haltungskennzeichnung zum Beispiel gibt. Wir sprechen natürlich auch den Handel damit an, weil auf dieser die Macht hat, mit seinem Angebot sozusagen die Kaufkraft zu beeinflussen. Und es hat ja einen Einfluss, was man anbietet sozusagen. Und natürlich auch den Endverbraucher, denn wir haben mit unserer Kaufkraft die Macht, dass wir sozusagen entscheiden, was wird mehr angeboten. Wird denn sozusagen mehr Biofleisch angeboten, wird einfach auch, werden andere Alternativen angeboten. Also es gibt ja auch viele Produkte, die fleischlos sind, die genauso gut schmecken und die mehr Abwechslung reinbringen.
Und die Eva, die war ja da auch mal bei einer dieser Kampagnen federführend, Eva.
Ja, neben dem, was Yvonne jetzt ausgeführt hat, im Hinblick auf die katastrophalen ökologischen Konsequenzen der Fleischproduktion gibt es auch noch zwei weitere Aspekte. Zum einen die Transparenz für den Konsumenten. Wir wissen ja einfach oft nicht, woher die Tiere kommen. Und für den Konsumenten ist es nicht durchschaubar, wie die Tiere gehalten werden, wie das Produkt letztlich zustande gekommen ist. Und auch das Tierwohl-Label, das da jetzt erfunden wurde, schafft wenig Transparenz, lässt sich nicht zurückführen, wo das Fleisch herkommt. Das ist für den Konsumenten sehr unschön, ja, weil man will ja eigentlich wissen, wofür man sein Geld ausgibt. Und wenn man da keine Kontrolle drüber hat, dann mangelt es eben an der Stelle. Und da wollen wir eben auch darauf hinwirken, dass da mehr Transparenz entsteht. Und der andere Aspekt ist natürlich auch ein ethischer Aspekt. Schweine sind ja sehr intelligente Tiere, gehören zu den wenigen Tieren, die auch sich selbst im Spiegel zum Beispiel erkennen können. Und die Haltungsbedingungen, auch bei Lidl zum Beispiel, sind ja für die Tiere sehr unzureichend, mit sehr großen Einschränkungen verbunden. Und auch da, denken wir, muss umgedacht werden. Da müssen einfach viel bessere Haltungsbedingungen her.
Es gibt ja auch noch eine Empfehlung im Hinblick auf den Fleischverzehr, Yvonne.
Genau, also zurzeit ist der jährliche Fleischkonsum pro Kopf hier in Deutschland bei 60 Kilogramm. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aus gesundheitlichen Gründen, dass wir sozusagen nur 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu uns nehmen. Und das wären maximal 15 bis 30 Kilogramm Fleisch pro Jahr.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, das ist diese Antibiotikaresistenz. Was hat es damit auf sich?
Im Prinzip durch den Preisdumping, die von vielen Discountern betrieben wird, sind auch die Landwirte darunter leiden. Und dadurch, das ist auch so eine Spirale im Prinzip, dadurch ist auch mehr Gülle, mehr Feinstaub und auch mehr Antibiotika, weil sie müssen immer mehr und mehr Tiere halten, um überhaupt sich am existenziell am Leben erhalten zu können. Und durch diese enormen Antibiotika-Einsatz, dadurch entstehen so allmählich auch multiresistente Keime. Die gelangen dann natürlich auch über die Gülle sozusagen mit auf den Äckern. Auch über den Feinstaub werden sie dann sozusagen über die Luft weitergereicht. Und auch auf dem Fleisch finden sich multiresistente Keime. Die sind erstmal so für gesunde Menschen weniger das Problem, aber sobald man eben sobald man erkrankt ist oder einfach immunschwach ist, kann es eben passieren, wenn man dann selber Antibiotika nehmen muss, dass die Antibiotika einfach keine Wirkung mehr zeigen und dass man dann auf Reserveantibiotika zugreifen oder die nutzen muss, um überhaupt noch eine Chance zu haben, den Bakterien einherzugehen.
Eva, du wolltest da noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte da noch hinzufügen, also Massentierhaltung, so in der Form, wie sie jetzt auch zum Teil flächendeckend betrieben wird, geht gar nicht ohne Antibiotika-Einsatz. Das ist das eine bedingt das andere. Und mit diesen multiresistenten Keimen kann jeder von uns in Berührung kommen, im Krankenhaus zum Beispiel. Ja, nach einer kleinen OP kann man mit diesen Keimen in Berührung kommen. Und dann wird es sehr schwierig, das hat die Yvonne ja eben schon schön gesagt, dann wird es sehr schwierig mit den verfügbaren Antibiotika, da diesen oft kleinen Ursachen mit großer Wirkung beizukommen. Und es gibt jetzt auch immer mehr Fälle von Leuten, die eben mit geringfügigen Verletzungen ins Krankenhaus kommen und dann sehr, sehr schwer erkranken, weil eben die Antibiotika nicht mehr wirken. Und man stelle sich nur mal eine Welt ohne Antibiotika-Wirkung vor. Vorher sind die Leute an einer Lungenentzündung reihenweise gestorben. Und also das ist jetzt kein düsteres Zukunftsszenario, sondern das kann sehr bald so kommen, wenn wir nicht aufhören, Antibiotika in dem Ausmaß in der Massentierhaltung einzusetzen.
Was ja meistens auch dann vorsorglich gegeben wird und nicht nur bei akuten Erkrankungen.
So ist es und alle Tiere müssen behandelt werden.
Es gibt da jetzt auch eine neue Initiative von den drei Universitätskliniken hier in Hessen, die sich dem Thema zuwenden wollen. Yvonne, ihr habt jetzt bei dieser Fleischkampagne Lidl in Fokus genommen. Weshalb ausgerechnet Lidl?
Weil unter anderem dieser Discounter eine Billigpreispolitik betreibt. Er bietet Billigfleisch an. Und aber er gibt unter anderem auch vor, der Vorreiter für Nachhaltigkeit sein zu wollen und hat da auch Leitlinien schon definiert, was sie alles ändern wollen. Sie wollen zum Beispiel auch die Haltungskennzeichnung einführen und da wollen wir einfach auch den Aktionsplan dazu sehen. Also wir wollen wirklich sehen, dass der Lidl das auch wirklich macht, was er vorher so zugesagt hat. Und man hat ja auch gesehen zum Beispiel, dass ja auch anders agieren kann. Zum Beispiel in anderen Ländern wie in Dänemark zeigt der Lidl, dass es auch besser geht. Zum Beispiel gibt es da das System Viking Meat, wo das über dänische Landwirte getragen wird, wo mindestens 90% von den Futtermitteln aus dem eigenen Anbau kommt, wo es auch wo das völlig gentechnikfrei ist. Und wo auch der Transport nur 2,5 Stunden beträgt und nicht 24 Stunden wie bei uns. Das heißt, im Prinzip betreibt der Lidl unterschiedliche Standards. Wir in Deutschland haben viel, viel schlechtere Standards als wie in Dänemark. Und das kann es nicht sein. Er kann ja das flächendeckend, kann er die Standards anheben und noch viel verbessern. Also klar ist das in Dänemark ist schon die richtige Richtung. Es gibt da auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Aber er zeigt ja, er kann, wenn er möchte und dann hoffen wir, dass, wir müssen natürlich auch jetzt dann Nachdruck verleihen, dass sozusagen die Standards verbessert werden deutlich.
Ich habe noch mal ganz kurz, wir kommen langsam zum Ende von dem Blog, ganz kurz eine Frage, die Eva hatte das gerade schon mal angedeutet, diese Initiative Tierwohl. Kannst du vielleicht in 2, 3 Sätzen sagen oder ihr beide zusammen, wie ihr wollt, was sich hinter dieser Initiative verbirgt und ob das eine gute Sache ist oder?
Also das wurde von den Deutschen Einzelhandel 2015 gegründet und da ist das so, dass pro Kilogramm verkauftes Schweinefleisch landen 4 Cent in so einer Art Tierwohlkonto und das bekommen dann die Landwirte, die sich quasi angemeldet haben dafür, daran teilzunehmen. Nur das, was da in dem Topf ist, das reicht längst nicht aus, um alle interessierten Landwirte sozusagen zu fördern. Und da gibt es auch eine sehr lange Warteliste und somit ist es im Prinzip, eigentlich hat das keinen großen Einfluss.
Was sind die Forderungen von Greenpeace im Hinblick auf, also jetzt nicht nur Fokus auf Lidl, sondern allgemein zu der Thematik?
Es müssen deutlich die Haltungsbedingungen verbessert werden. Es muss auch klar gekennzeichnet werden, wie die Haltungsform ist und wo auch das Fleisch herkommt. Also wirklich eine erhöhte Transparenz oder eine völlige Transparenz. Dann muss der Antibiotika-Einsatz stark reduziert werden, also wirklich nur im Einzelfall. Dann natürlich Futter ohne Gentechnik und auch heimisches Futter aus dem Eigenanbau. Faire Preise für den Erzeuger, dass die Landwirte sich auch am Leben erhalten können. Und dass natürlich auch regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden.
Ja, seit immer noch Radio X Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt, Jahresrückblick 2017, was man halt am Ende des Jahres eben so macht, Bilanz ziehen. Wir hatten bisher jetzt den Wald und die Lebensmittellandwirtschafts AG und jetzt bin ich dazu bestimmt, das von den Meeren zu referieren, weil unsere Ingrid Ahrens, die das ansonsten macht, schon im wohlverdienten, Fragezeichen, nein, Ausrufezeichen, Weihnachtsurlaub unterwegs ist. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen abrupt sein, weil ich das teils ablesen muss und teils versuche, frei zu referieren. Also unsere Meere. Auch in diesem Jahr informierte die Meeresgruppe Frankfurt mit Infoständen über die Problematik von Plastik. Und hier ging es auch ganz speziell um Mikroplastik, der sich in Zahnpasta befindet, im Gesichtspeeling, in Waschmittel oder Plastiktüten. Und alle diese Plastikteile, Artikel, Produkte kommen in die Meeresumwelt und richten durch die sogenannten Mikroplastikteilchen enormen Schäden, verheerende Schäden an. Über 70% der Erde sind von Ozeanen bedeckten Lebensraum, der Lebensräume von enormer Größe und auch weitestgehend noch unerforscht. Da tun sich unglaubliche Welten auf, wenn man so diesen Fachleuten hört, die da öfter unterwegs sind. Greenpeace war bei Aktionstagen von Juli bis September im Ozeaneum in Stralsund unterwegs, um über die Ursachen und Folgen dieser Mikroplastikgeschichte aufzuklären. Da wurden auch einzelne Experimente mit Interessenten vorgenommen. Und die Meeresexpertin von Greenpeace Deutschland, die Sandra Schöttner, sagte eben, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, unsere Meere werden zum Endlager für winzigen Plastikmüll, der sich überall verteilt. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dies zu ändern, indem Plastik nur sparsam gebraucht oder ordnungsgemäß entsorgt wird. Beim Einkauf sollte auf Produkte ohne Mikroplastik geachtet werden. Es gibt Meereswissenschaftler, das ist jetzt kein Zitat mehr, das referiere ich jetzt so frei. Meereswissenschaftler, die schätzen, dass bislang rund 150 Millionen Tonnen Plastikabfall in den Meeren unterwegs sind oder abgelagert. Dieser Plastik, der wird durch UV-Strahlung, durch Erosion, durch Meeresreibung und so weiter eben immer mehr zerkleinert, sinkt dann ab, landet auf dem Meeresboden. Tiere, Meeresbewohner nehmen das als Nahrung auf und so weiter und so fort. Diese Teilchen wurden auch schon in Wattwürmern gefunden, in Speisefischen, in Muscheln, Garnelen oder auch in Blauwalen. Wenn man diese Liste mal anguckt, dann kann man sich vorstellen, dass das dann letztendlich auch irgendwann mal auf unserem Teller landet in Form von, in Anführungszeichen, Lebensmittel oder Nahrungsmittel, was ja dann eigentlich weniger sind. Die Greenpeace-Kampagne gegen diesen Plastik im Meer fordert eben unter anderem, dass, ja, also eine der ersten Maßnahmen wären eben Einwegtüten aus Plastik zu verbieten. Andere Länder machen das vor, wie zum Beispiel Irland. Nigeria habe ich jetzt vor kurzem gelesen, die haben das jetzt auch beschlossen. Und ich habe da eine Zahl im Kopf, die ich jetzt mit sehr viel, sehr, sehr viel Vorsicht sage, weil ich nicht sicher bin, die scheinen mir so enorm groß. 110 Millionen Plastiktüten werden da ausgegeben. Ob jährlich oder täglich, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ist eigentlich egal, schon die Zahl an für sich ist ja enorm. Und wie gesagt, die haben das jetzt eben auch angefangen zu verbieten oder haben das verboten. Zu diesem Ozeaneum, das eigentlich recht spannend sein sollte, Ingrid hat ja schon öfters mal darüber erzählt, gibt es eine Broschüre bei Greenpeace, 1:1, Riesen für Kinder. Wenn sich das jemand mal von euch anschauen möchte, über unsere Internetseite www.greenpeace.de. Ein weiteres Problem im Hinblick darauf sind die Fischernetze, die von der Fischereiindustrie entsorgt werden, verloren gehen, wie auch immer, die dann aber als ausgediente Netze weiterhin fangen. Das heißt, die treiben in den Meeren vor sich hin, sinken ab und da verheddern sich dann Fische drin, die eigentlich niemand fangen wollte, möchte und so werden die dann eben letztendlich zu Todesfallen auch nach ihrer eigentlichen Bestimmung Fische zu fangen. Es wird geschätzt, dass nach einer die Welternährungsorganisation kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass es etwa 25.000 Netze sind, die da weltweit unterwegs sind. Also auch das ist ein gravierendes Problem. Jährlich gelangen bis zu 13 Millionen Tonnen Plastik in die Meere, was ja auch nicht sehr erfreulich ist. Und solche, zum Beispiel die Fischernetze, die da brauchen bis zu 600 Jahre, bis die sich zersetzt haben. Und während dieses Zersetzungsprozesses werden ja die Partikel immer kleiner und werden dadurch nicht ungefährlicher, nur weil sich dieses Netz in einzelne Bestandteile auflöst. Mit dieser Kampagne möchte Greenpeace eben auch auf diese auf die Thematik hinweisen. Es gibt eben auch den Hinweis auf Kosmetikas, die man selber herstellen kann, um Plastikteilchen Ich bin jetzt nicht der Kosmetikfachmann, vielleicht kann von den Damen jemand oder von der Peter was dazu sagen, keine Ahnung. Aber ich weiß zum Beispiel nicht mal, was ein Peeling ist, aber das sind so Teilchen, die wohl in diesen Kosmetikas unterwegs sind, die dann auch beim, über die Kläranlagen zu klein sind, um aufgefangen zu werden und dann letztendlich über unsere Flüsse, Abspülungen und so weiter ins Meer gelangen. Was im Hinblick auf die Fischereipolitik von Greenpeace gefordert wird, dass eben die bestehenden Gesetze umgesetzt werden, dass es eine verpflichtende Kennzeichnung der Netze zur Rückverfolgung zum Besitzer geben soll, eine angemessene Entsorgung der Netze eben stattfinden soll, sprich, dass die nicht einfach so im Meer entsorgt werden können. Wir werden 2018 dann eine Kampagne starten, über die dann nachher nochmal kurz informieren will. Aber was wir selber, jede Einzelne machen kann, ist zum Beispiel beim Einkauf mit einem Korb, mit einem Rucksack, mit einer Tragetasche statt einer Plastiktüte unterwegs zu sein. Es gibt Trinkflaschen aus Edelstahl oder Glas statt einer Einwegplastikflasche. Und anstelle vom Coffee to go, was ja diese Becher auch nicht gerade so unproblematisch sind, vorsichtig ausgedrückt, empfiehlt es sich ja immer gemütlich, sich in einen Kaffee zu setzen und einen Kaffee oder einen Espresso oder Cappuccino oder was ihr immer wollt zu trinken oder einen Kaffeebecher mitbringen. Es gibt ja inzwischen Geschäfte, die da auch einen gewissen Rabatt schon anbieten. Ja, das mit den Naturkosmetika, das habe ich ja vorher schon gesagt, das selber herzustellen. Wir haben da eine Broschüre dazu, wo das ein bisschen beschrieben wird, was da möglich ist, alles. Kaffeesatz soll ganz gut sein, habe ich mal gehört. Und es gibt dann auch noch im Hinblick auf die Arktis noch ein schönes, erfreuliches Statement zum Jahresende, dass eben 9 Staaten und die EU sich auf ein Fischfangmoratorium für die Arktis geeinigt haben. Also es gibt auch immer wieder Schritte in die aus unserer Sicht ja richtige Richtung. Und Greenpeace lobt ausdrücklich dieses Moratorium. Das soll mindestens 16 Jahre gelten und auf eine Fläche von 2,8 Millionen Quadratkilometer abdecken. Wie gesagt, der konventionelle Fischfang soll da zuerst mal ausreichend erforscht werden. Und es soll zuerst mal herausgefunden werden, wie und ob Fischfang mit dem Ökosystem in der Arktis überhaupt vereinbar ist. Nächstes Jahr werden wir 2018 eine Kampagne starten, Schutz der Hohen See. Die Hohe See ist immer das Gebiet, das außerhalb der, das in den internationalen Seegewässern, also nicht diese, ich glaube, 3-Meilen-Zone ist es, die dann immer unter der Herrschaft oder unter der Aufsicht der Nationalküstenstaaten liegen. Also die Hohe See ist eben auch die Antarktis und die soll eben geschützt werden. Da werden wir eine Kampagne dazu starten. Was wir dann noch hatten, da werde ich dann nachher beim Thema Klima noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Die Beluga, unser Kampagnenschiff, war dieses Jahr unterwegs, unter anderem auch in Frankfurt, und zwar vom 21. bis 25. September. Die Beluga war unter anderem dann eben auch bei der Weltklimakonferenz in Bonn vor Anker und an Bord hatte sie eine Ausstellung Klimawandel, Migration und Vertreibung. Und genau diese Migration durch Klimaveränderungen, entsprechende Dürren oder Hochwasserkatastrophen, ungewöhnlich starke Monsumregen, allen drum und dran. Sorgt dafür, dass die Menschen auch jetzt schon aufgrund des Klimawandels unterwegs sind. Es wird geschätzt, dass etwa durchschnittlich 25,4 Millionen Menschen, also es sind so doppelt so viele, wie die durch Krieg und Gewalt fliehen, jetzt schon zum Teil dann eben auch als Binnenflüchtlinge im jeweiligen Land unterwegs sind, auf der Flucht sind, nach neuen Siedlungsgebieten suchen, sich irgendwo neu ansiedeln wollen. Diese Ausstellung war auf der Beluga zu besichtigen, zu begutachten, eine hochinteressante, spannende Ausstellung. Die ist auch in der Broschüre, wenn ihr da mal lesen wollt, nachschauen wollt. Wie gesagt, nochmal kurz der Titel, Klimawandel, Migration und Vertreibung. Und wenn ich es jetzt weitestgehend sehe, ist es das, was mir im Moment so als Aktivitäten zum Thema Meere einfällt, was ich mir aufgeschrieben habe und auch Themen sind, die uns nächstes Jahr weiter begleiten werden. Und jetzt mache ich wieder mal wie vorher den abrupten Übergang zur Eva. Eva, du bist unsere Handelsfachfrau.
Ja, wir Greenpeacers sind in Frankfurt ja aktiv im Frankfurter Bündnis gegen TTIP, CETA und TISA. Und ja, ich möchte ganz kurz zurückblicken, was haben wir denn gemacht und dann auch noch gerne ein bisschen ausführlicher nach vorne, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, dieses Jahr hat begonnen mit der Aktionskonferenz in Kassel. Da treffen sich ja jährlich, in den vergangenen Jahren haben sich jährlich dort die ganzen Bündnisse, die in der Bundesrepublik entstanden sind, gegen die Handelsabkommen getroffen. Und da werden dann die strategischen Pläne geschmiedet. Was kann man denn auf die Beine stellen innerhalb der Zivilgesellschaften? Und dieses Jahr ist geplant worden, dass man keine große Demo mehr wie in den vergangenen Jahren plant. Wir hielten das für einen strategischen Fehler. Aber gut, das ist dann so von der Gruppe beschlossen worden und wir hatten dann überlegt, dass es einen Aktionstag wieder im Herbst geben soll. Bis zu diesem Aktionstag, wo ich gleich hinkomme, haben wir dann als Bündnis noch den ein oder anderen Workshop organisiert, zum Beispiel 100 Tage Trump. Da haben wir auch versucht, diese weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, die ja auch durchaus komplex sind, mal in Zusammenhang mit den Handelsabkommen zu sehen. Und ja, der Höhepunkt des diesen Jahres im Hinblick auf die Handelsabkommen und der Protest dagegen war dann der Frankfurter Aktionstag. Da haben wir mal was ganz Neues probiert, ein neues Format, und zwar ein Chor-Flashmob auf dem Frankfurter Römer. Da haben wir verschiedene...
Kann man klar bei YouTube noch nachgucken,
kann oder? Man bei YouTube noch nachgucken, ja.
Oder nachhören ist vielleicht besser.
Nachhören. Nein, es gab auch Leute, die schön gesungen haben. Da haben wir eben Protestlieder zusammen mit Attack-Attack-Chor hat sich da sehr, sehr engagiert und Lieder getextet, die dann eben auch gegen die bestehenden Handelsabkommen oder zukünftige Handelsabkommen sind und auch auf bekannten Liedtexten zum Teil basiert haben. Und dann waren wir so 300-400 Menschen auf dem Römer, die dann zusammen sehr schön gesungen haben. Und das hat einfach sehr gute Laune gemacht. Und besonders gefreut haben wir uns auch darüber, dass unser Oberbürgermeister Peter Feldmann auch mitgesungen hat und die Aktion auch mit unterstützt hat. Das war der eine Teil nachmittags, da haben wir uns quasi warm gesungen. Und am gleichen Tag dann abends im Haus am Dom hatten wir noch eine Podiumsdiskussion, die von Pia Eberhardt, die auch sehr bekannt ist in der Szene und in Frankfurt auch schon häufig eingeladen war, moderiert wurde, wo wir mit Politikern im Vorfeld der Bundestagswahl nochmal die Positionen zu den Handelsabkommen diskutiert haben. Ja, dann gab es auch noch eine Radio-X-Sendung in diesem Vorfeld, wo die Janine Wissler da war. Die hast du, Otto, ja auch moderiert.
Ja, genau, der Matthias Zimmer von...
Genau, und also das waren so im ganz Groben die Dinge, die wir getan haben. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir denken ja immer, wir können nicht nur verhindern, wir wollen ja auch gestalten. Und die Frage des fairen Welthandels ist ja kein Selbstzweck. Also wir wollen ja nicht Handel um jeden Preis, sondern Handel sollte ja ein Mittel sein, um die Welt zu einem offeneren, solidarischeren und ökologischeren Ort zu machen. Also wir hätten ja natürlich gerne, dass das keine Economic Trade Agreements sind, sondern dass das Ecological and Social Trade Agreements werden. Und da gibt es von Greenpeace 10 Vorschläge, 10 Prinzipien für fairen Handel. Die will ich jetzt gar nicht alle referieren, das würde zu weit führen, kann man sich aber auch...
Können wir da mal nochmal eine Sendung drüber machen, das genau, ist ja immer ein spannendes Thema.
Genau, kann man mal eine Sendung drüber machen, kann man sich auch schon im Vorfeld im Internet runterladen, sind auf der Greenpeace Deutschland Homepage leicht zu finden. Worum geht's da? Da geht's zum einen darum, wie sollen eigentlich Handelsabkommen zustande kommen? Und da wollen wir natürlich das ganz anders haben, als es bisher war. Wir wollen nämlich, dass Handelsabkommen transparent und demokratisch in Auftrag gegeben werden, dass sie demokratisch und transparent ausgehandelt, vereinbart und auch kontrolliert werden. Das muss man eben alles mitdenken. Also, dass die ganzen an diesen Handelsabkommen auch beteiligten Gruppen da auch ein Wörtchen mitzureden haben und dass auf jeden Fall klar ist, worum geht es eigentlich und nicht wie jetzt die ganze Zeit auch bei JEFTA, dem Handelsabkommen mit Japan, wieder im Hinterzimmer verhandelt wird. Ja, und alle Baufehler, die bei CETA schon von Anfang an drin waren, jetzt wieder gemacht werden, das wollen wir natürlich nicht haben. So, das ist die Frage des Wies. Und die Frage des Was, das fasse ich jetzt nur ganz kurz zusammen. Wir wollen natürlich, dass Handel und Investitionsabkommen die Grenzen dieses Planeten respektieren, dass also nicht auf Teufel komm raus einfach Waren hin und her geschippert werden, sondern dass die Ressourcen, die auf der Erde existieren, verantwortungsvoll und vor allen Dingen auch nachhaltig für die zukünftigen Generationen genutzt werden. Und was sind die Randbedingungen? Wir finden, es muss Grundprinzipien geben, auf denen Handelsabkommen basieren. Zum Beispiel, was wir ja in Europa haben, woran wir auch unbedingt festhalten wollen, das Vorsorgeprinzip. Ja, also wir wollen Regeln, wir wollen Grundprinzipien haben.
Sag mal kurz das Vorsorgeprinzip, was das beinhaltet.
Ja, Vorsorgeprinzip heißt, dass wenn man in einer unsicheren Situation ist, zum Beispiel, weil wir nicht wissen, ob ein bestimmter Baustoff schädlich ist. Früher war das zum Beispiel die Diskussion mit Asbest. Ja, heute wissen wir alle, Asbest ist giftig, aber es hat eben sehr lange gedauert, Jahrzehnte, bevor man das wissenschaftlich nachweisen konnte. Solche unsicheren Situationen wird es zukünftig noch vermehrt geben, ja, weil die Produktion von Materialien, aber auch durch die Gentechnik von Organismen wird sehr beschleunigt vorangehen. Und dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen kann man ein solches Produkt zulassen? Und in Europa haben wir das Vorsorgeprinzip, das heißt, unter Unsicherheit, wenn man eben nicht weiß, ob es gefährlich ist oder nicht, wird es vorsorglich eher verboten. Ja, und in USA gibt es das Risikoprinzip, so nenne ich das mal. Das bedeutet, man kann erstmal zulassen und es wird auch erstmal zugelassen, ein Stoff, ein Arzneimittel, ein Baustoff oder was auch immer. Wenn allerdings dann ein Schadensfall eintritt, wenn Menschen krank werden zum Beispiel, dann können die mit hohen Entschädigungssummen rechnen. Wir denken eben, dass das ein falscher Weg ist, weil für die Menschen, die dann krank geworden sind, ist eine Entschädigung vielleicht dann auch nur ein schwacher Trost. Wir in Europa versuchen vorsichtiger zu sein und das Risiko nach Abschätzung eher in die Richtung zu entscheiden, dass man sagt, man versucht die Leute zu schützen vor gefährlichen Dingen.
Kurz zum Schluss noch eine Frage. Also das ist jetzt ein Versprechen, das mit diesen 10 Prinzipien oder überhaupt das Thema fairer Handel, Welthandel, wie auch immer, werden wir sicher mal in einer nächsten Sendung aufgreifen, weil ich das unglaublich wichtig finde, als Alternative, also mal Alternativen aufzuzeigen. Ganz kurz eine Frage. Das Bündnis ist ja recht breit aufgestellt. Wie schätzt ihr das im Moment bei TTIP ein? Es hat ja das Anzeichen gibt es, als ob das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, tot wäre.
Ja, wir haben ja das Problem, dass in den USA eine Regierung existiert, die sehr unvorhersagbar ist. Von daher, Totgesagte leben länger. Wir sagen, TTIP liegt im Kühlschrank. Ja, es bleibt frisch und wird bei
Bedarf aufgetaut.
Wird bei Bedarf, genau, wieder rausgeholt. Aus der Box springt es dann und wird auch die politische Diskussion wieder bestimmen, wenn es dann genehm ist. Ja, also wir glauben nicht, dass TTIP tot ist. Von daher halten wir diese Dinge eben alle noch am Laufen. Punkt ist aber, es gibt ja so viele Handelsabkommen, dass wir eben jetzt weniger in unserem Widerstand auf die einzelnen Handelsabkommen fokussieren, sondern eher darauf dringen, dass diese Rahmenbedingungen, die ich eben angefangen habe zu referieren, wie diese 10 Leitlinien für fairen Welthandel, dass wir Rahmenbedingungen abstecken, in denen sich dann eben jedes Handelsabkommen bewegen muss. Und da versuchen wir eben auch Druck auszuüben auf die Politik. Deshalb freuen wir uns, dass das Bündnis so breit aufgestellt ist, dass wir auch unterstützende Parteien haben. Und das ist eben auch eines unserer Hauptziele, dass wir diese Rahmenideen für fairen Welthandel in die Politik reintragen. Und das wird auch zukünftig ein Hauptanliegen sein, weil wir eben der Meinung sind, dass Frieden, Gerechtigkeit, Umweltschutz nur auch mit fairem Welthandel zu erzielen ist.
Ja, noch ganz kurz zum Schluss, was mir noch übrig bleibt, das kurz zu referieren, sind unsere Aktivitäten in der Energie- und Klima-AG. Es wird jetzt nachher mit der Zeit nicht hinreichen, das alles zu erwähnen. Nur ganz kurz, wir hatten im März einen sogenannten Gruppenaktionstag, wo es um die saubere Luft in Städten ging. Das lief unter dem Motto, auch Städte wollen atmen, bessere Luft in Städten, weniger Verkehr. Da hatten wir eine nicht repräsentative Umfrage gemacht. Wir hatten während der IAA gab es 2 Aktionen an der IAA. Einmal Absturz der Automobilindustrie, da wurde ein VW Touareg mit der Spitze in den Boden gerammt, das Heck stand steil nach oben, Ende der fossilen Automobilität. Und es gab eine Aktion von rund 100 Aktivisten, die da ins Messegelände kamen und als ein Hustkonzert verdeutlichten, welche Auswirkungen das Ganze hat. Am 16. September haben wir hier den Parking Day durchgeführt in der AOE Bleidenstraße. Das ist ein weltweiter Aktionstag, der in vielen hunderten Städten inzwischen durchgeführt wird, den wir auch nächstes Jahr wiederholen. Und dann war natürlich eine hochspannende Sache, dass die Weltklimakonferenz in Bonn, und darum ging es eigentlich, dabei ging es eigentlich um die das Paris-Abkommen von 2015 mit Leben zu füllen, sprich ein Regelbuch zu erstellen, wie diese Emissionen in den einzelnen Staaten gemessen und verglichen werden können. Dieses Regelbuch soll nächstes Jahr in Katowice verabschiedet werden. Und dann kann ich ganz kurz sagen, was wir als Greenpeace fordern. Letztendlich ein Fahrzeugverbot, also Verbrennungsmotorenverbot ab 2025, damit Deutschland 2035 emissionsfrei sein wird. Da ist eine der Forderungen. Und dann natürlich ein absolut verstärkter Kohleausstieg bis spätestens 2030. Da ist es eben so, dass die für diese notwendigen Änderungen mangels weder an klimafreundlichen Technologien noch an innovativen Ideen, es fehlt einfach der politische Wille dazu. Und zum Schluss dann noch kurz der Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, der erst im Januar dann wieder stattfinden wird. 8. Januar, 18 Uhr, genau, Baumweg 10 im Hinterhaus, die Treppe hoch. Und am 20. Januar ist in Berlin im Rahmen der Grünen Woche eine Demonstration geplant, nein, sie wird durchgeführt, die unter dem Motto läuft: Wir haben es satt. Und wenn ihr da euch dafür interessiert, könnt ihr unter der Internetseite ruhig nachschauen, was da so passiert. Und jetzt danke ich euch fürs Zuhören heute, sag schöne Festtage, lasst euch davon nicht unterkriegen und feiert Silvester krachend und alles gut im neuen Jahr. Und meine Gäste haben mich jetzt alle verlassen, die können sich nicht mehr verabschieden, aber von mir, Otto Gebhardt, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.